Herzlich willkommen zum Mittendrin-Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Unser Thema heute ist Glaube und Zweifel, ein spannendes Thema. Ich habe im Sonntagsblatt gelesen, Zweifel ist der Bruder des Glaubens. Also Zweifel gehört zum Glaubensleben dazu, er darf sein. Sich ernste Fragen bezüglich des eigenen Glaubens zu stellen, zu hinterfragen, zu suchen, zu reflektieren, das ist sehr wichtig. Und manchmal ist es ja sogar auch so, dass man starke Zweifel daran hat, ob Gott wirklich da ist, ob es ihn überhaupt gibt. Und auch das ist sehr menschlich und darf sein. Zweifel dürfen ausgesprochen werden. Sie machen unseren Glauben echt und authentisch. Ich denke vor allem für andere. Und es ist, denke ich, auch wichtig, dass Zweifel mal stehen dürfen, ohne vorschnell von Antworten erdrückt zu werden. Von Antworten, so vorschnellen christlichen Antworten, die wir ja alle kennen. Ne, Gottes Wege sind unergründlich und so, dass man einfach mal aushalten kann, ja, derjenige ist gerade nicht bei Gott oder fühlt das gerade nicht oder die Situation ist einfach auch so schwer, dass er Gott gerade nicht sehen kann. Ich glaube, da ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, das auszuhalten. David bittet im Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du bist fern meinem Schrei und den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Und ich rufe dich bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Ja, also zeigt uns die Bibel, wir dürfen es aussprechen und dafür soll heute im Gottesdienst Raum sein. Und ich würde euch ermutigen, auch mal in euch zu horchen und mal zu gucken, wie sieht es denn da selber aus, wo steht ihr da gerade und vielleicht auch ja mal das Gespräch zu suchen mit jemandem und zu sagen, ich fühle Gott gerade nicht oder ich zweifle gerade total an Gott, weil das darf sein und es darf auch ausgesprochen werden. In diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst, der unter der Gnade Gottes steht, unter der Weisheit des Heiligen Geistes und unter der Liebe Jesu. Amen.
Hallo, ich wurde eingeladen, heute ein Zeugnis zu geben zum Thema Zweifel und Glauben. Und mir ist vorhin eingefallen, dass das Thema mich irgendwie schon vor lange begleitet. Ich habe mit 14 vielleicht angefangen, im Konfi-Team hier mitzuarbeiten. Und da war auch das Thema Zweifeln und da sollte ich ein Spiel vorbereiten zu dieser Thomas-Geschichte. Für alle, die die jetzt nicht kennen, das ist quasi so, Jesus ist auferstanden. Einige von seinen Freunden haben ihn schon gesehen, sagen, hey, Jesus ist nicht mehr tot, Jesus ist auferstanden und der Thomas kann es nicht glauben. Der kann es einfach nicht und ich finde es irgendwie total cool, dass er das zugibt, dass er nicht sagt, ja, ja, bestimmt, habt schon recht, um nicht irgendwie als der Doofe dazustehen. Aber das macht er nicht, er gibt es zu und eines Tages, als die Jünger wieder zusammensitzen, da kommt Jesus und geht direkt auf diesen Thomas zu. Also der weiß, dass er zweifelt, der kennt es und macht sich auf den Weg, auf ihn zuzugehen. Und dabei lässt das noch nicht mal, weil er weiß, dass es einfach sehr schwer zu glauben ist, dass jemand vom Tod auferstanden ist. Er lässt es nicht einfach dabei beruhen, sich vor ihn hinzustellen, was ja irgendwie auch schon krass ist, wenn man sich das überlegt. Die Türen waren verschlossen. Und er geht zu Thomas und nimmt seine Hand und legt es in seine Wunden rein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden, selbst der euch nahe steht, die Hand genommen habt und auf eure Wunden gelegt habt. Das ist nicht so schön. Jesus hat es gemacht. Jesus hat dem Thomas bei seinen Zweifeln geholfen. Der Thomas hat nicht selber irgendwie die Antwort gefunden oder hat seine Zweifel klein geredet, so nach dem Motto, naja, ich muss ja auch nicht alles verstehen. Und diese Geschichte ist mir jetzt gerade irgendwie wieder eingefallen, als ich über meinen eigenen Zweifel nachgedacht habe, weil es mir ehrlich gesagt ähnlich ging. Ich habe 2017 angefangen, Theologie und Gemeindepädagogik in Kassel zu studieren und war so richtig Feuer und Flamme. Ich habe gedacht, ey, das wird super cool und du kommst hier raus heiliger als heilig und das wird sowieso der absolute Burner und du fliegst hier immer so einen halben Meter über den Boden, so viele junge Leute, mit denen du hier deinen Glauben leben kannst und das Gegenteil war der Fall. Ich habe dort absolut keinen Anschluss gefunden. Ich habe mich sehr alleine gefühlt und was irgendwie noch viel schlimmer war, dass mein Glaube einfach so einen Bach runtergegangen ist. Also mit jeder Vorlesung, wo es darum ging, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, Gott so ein Stück weit theologisch auseinander zu pflücken Und mit jeder neuen Dilemma-Frage, die man gezwungen war, neu zu beantworten, bin ich von diesem Gott, mit dem ich bis dahin mein Leben durchgegangen bin, weggekommen. Und dieser Gott ist für mich ein Objekt geworden, was ich zu beurteilen habe. Und ihr könnt euch vorstellen, also auch wenn das zwischen Freunden, wenn das zwischen Ehepartnern passiert, wenn der andere zum Objekt wird, was ich zu beurteilen habe, das ist meistens nicht so gut für eine Beziehung. Und so war es eben auch bei mir. Also ich habe echt das Jahr, was ich dort war, sehr gestruggelt und, Entschuldigung, englisches Wort, sehr gehadert mit meinem Glauben und war da wirklich sehr am Kämpfen und habe immer gedacht, Gott, oh, ich muss jetzt die Antwort finden auf meine Zweifel. Ich studiere doch jetzt schon Theologie und ich muss doch hier in dieser einen Bibelstelle irgendwie das finden und ich muss doch vor allen Dingen auch nach außen zeigen, weil wenn man ja dann nach Hause kommt, fragen alle, und, wie ist es? Und dann muss man ja sagen, oh, voll toll. Und ich habe einfach nur jedes Mal, wenn ich nach Hause gefahren bin, hätte ich einfach in Tränen ausbrechen können, weil ich gedacht habe, ich will da nicht mehr hin. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte, weil mein Lebenskonstrukt sich irgendwie so ganz langsam vor mir aufgebröselt hat. Und ich irgendwie wusste, wenn das so weitergeht, dann bleibt zum einen mein Fundament nicht mehr bestehen. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wer ich bin. Und das kam eben noch dazu. Meine Zweifel an Gott, die haben irgendwie dazu geführt, dass ich an mir selber total gezweifelt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr manchmal gefragt werdet, was kannst du denn so richtig gut? Und das war so ein bisschen das Problem in diesem Studium. Von allem, wo ich dachte, ich bin richtig gut drin, waren dort Menschen, die konnten das mindestens 20 Mal besser als ich, egal in welchem Bereich. Sodass man irgendwie dann dort steht und sich denkt, ich verstehe das alles nicht, es wirft in mir nur Zweifel auf und ehrlich gesagt zweifle ich auch an meiner Kompetenz, das irgendwie hinzukriegen. Das hier zu schaffen, das hier irgendwie weitermachen zu können. Und ich habe, ehrlich gesagt, meinen Zweifel auch vor Gott lange nicht zugegeben. Weil ich gedacht habe, ich muss es ja irgendwie unter Kontrolle bringen. Ich muss ja irgendwie, muss es diesen Knackpunkt geben. Und als wir unsere Ersti-Einführung hatten, hat sich da auch ein Mädchen hingestellt und hat gesagt, es ist total logisch, dass in so einem Theologiestudium dein Glaube zusammenfällt, absolut in seine Grundfesten und sich dann langsam wieder zusammenbaut. Und an diesen Satz habe ich mich festgeklammert. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, irgendwann kommt der Tag, da baut sich das wieder zusammen und es wird alles wieder. Und okay, bis dahin halte ich jetzt einfach noch durch. Und es wurde trotzdem immer schlimmer und es ging mir immer schlechter damit. Dann kam das für mich so zusammen, dass wir nach einem Jahr, wo ich dort studiert habe, gerne heiraten wollten. Und wir hatten uns schon in Kassel eine Wohnung gesucht, wir hatten die schon eingerichtet. Ich bin dann aufs Ende des Semesters zugegangen, habe meine Hausarbeiten mehr schlecht als recht geschrieben. Und der Elias war dann schon mit da und er hat einfach keine Arbeit gefunden in Kassel. Es ging einfach nicht. Er hat eine Bewerbung nach der nächsten rausgeknallt, 2 Monate lang, 3 Monate lang. Er hat einfach nichts gefunden. Und so standen wir eine Woche vor unserer Hochzeit vor der großen Frage, was macht man jetzt? Weil, also ganz unter uns, in Kassel sind die Mieten ein ganz kleines bisschen höher als hier. Also wir hätten uns das niemals leisten können, einfach nur von meinem BAföG dort irgendwo eine Wohnung zu haben. Und genau in dieser Woche bekommt Elias einen Anruf von seiner Diplomstelle in Zwickau. Ey du, willst du wirklich immer noch nach Kassel gehen? Weil wir würden dich hier wirklich gerne einstellen. Und dann ging das los mit der Überlegung, okay, gut, und wenn jetzt in 2 Tagen noch kein Jobangebot aus Kassel da ist, gehen wir dann, gehen wir nicht. Das ist alles eine Woche vor unserer Hochzeit. Und wirklich 2 Tage vor unserer Hochzeit haben wir gesagt, okay, gut, wir gehen zurück nach Zwickau. Wir haben unsere Flitterwochen auf eine Woche verkürzt, sind in unserer 2. Woche nach Kassel gefahren, haben unsere Wohnung absolut abgerissen dort, haben auch noch übelste Wunder erlebt, weil wir eine Frau gefunden haben, die uns die Wohnung so möbliert, für einen viel höheren Preis abgekauft hat, als wir dafür Geld reingesteckt haben. Wir konnten mit unserem kleinen Auto, mit einfach nur unseren Klamotten und Töpfen drin, wieder nach Hause fahren, mussten keine Möbel mitnehmen oder irgendwas und standen wieder hier. Und ich habe gedacht, klar Gott, das gibt's doch jetzt nicht. Irgendwie bricht über mir alles zusammen. Du hast mich nach Kassel geschickt, du hast mir diese Gaben gegeben und jetzt stehe ich hier mit nichts. Ich musste ja logischerweise mein Studium abbrechen, weil das konnte ich ja nicht von Zwickau aus machen. Und stand einfach da mit einem Scherbenhaufen. Ich habe gedacht, Gott, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass hier alles zusammenbricht, nur weil ich mal strauche. Nur weil ich mal Zweifel habe. Also das ist doch irgendwie unfair. Ich gebe doch schon mein Bestes. Ich bin doch dran geblieben. Ich habe doch nicht mal von alleine abgebrochen und jetzt stehe ich hier. Und dann haben wir irgendwann in Zwickau eine Wohnung gefunden, sind da eingezogen. Das war einfach so cool, weil genau in dem Jahr in Kassel ein Fernstudium gestartet ist, wo ich quasi dort ansetzen konnte, was ich schon gelernt hatte, aber eben in meinem Umfeld zu Hause. Ich habe dann quasi genau dasselbe weiter studiert, aber eben von zu Hause aus, musste nur viermal im Jahr nach Kassel. Es war nicht unbedingt meine Stärke, von zu Hause aus zu studieren, aber wir haben es geschafft. Genau, und stand dann in Zwickau. Wir haben dort eine total coole Gemeinde gefunden und ich habe mit der Zeit, es hat vielleicht trotzdem so nochmal ein Jahr gedauert, gemerkt, dass Gott mich da einfach gerettet hat. Das hat sich in dem Moment absolut nicht so angefühlt. Aber das vergleiche ich heute so ein bisschen mit dieser Situation, wo Jesus einfach in diesen Raum kommt, wo Thomas sitzt. Der Thomas saß bestimmt auch da und hat gegrübelt, wie er dieses Problem selber lösen kann, wie er selber Antworten findet auf seine Zweifel oder sich vielleicht davon machen kann. Aber sein Problem hat einfach nur Jesus gelöst. Und das war bei mir ehrlich gesagt genauso. Ich wäre an meinem Zweifel zerbrochen, da bin ich mir heute sicher. Und Gott hat mich rausgeholt in ein Umfeld, was sowohl meinen Glauben stärkt, als auch mein Leben irgendwie weiterlaufen lässt. Und dafür bin ich so dankbar, weil ich dem nichts zugetragen habe. Und heute einfach hier stehen kann und sagen kann, Zweifel gehören dazu, aber es ist nicht unsere Aufgabe, die zu lösen. Das ist kein Problem, was auf unserer To-Do-Liste zu stehen hat und wo wir uns dafür verstecken müssen. Weil ehrlich gesagt, heute weiß ich, dass viel mehr Leute Zweifel hatten, auch in meinem Studium, als sie das zugegeben haben. Und ehrlich gesagt frage ich mich, warum wir uns da nicht mehr drin unterstützt haben gegenseitig und einfach mehr zugehört haben oder das im Gebet miteinander getragen haben. Aber ich weiß, dass es jeder hatte. Und ich weiß auch, dass ja, zumindest meinen Freunden, die Freundschaften, die sich doch gehalten haben, Gott auch hinterhergegangen ist. Und das will ich dir einfach heute auch zusagen. Gott geht dir hinterher, auch wenn du zweifelst. Du musst es nicht alleine hinkriegen.
So, wir haben die Andacht dreigeteilt durch die Generationen weg. Tanni ist unsere Jüngste. Ich bin die Zweitjüngste. Marion ist die Drittjüngste. Als ich über das Thema nachgedacht habe, also ist auch ein Thema, was mir schon sehr lange nachgeht und besonders in der letzten Zeit, in den letzten Jahren vielleicht auch, bei mir sehr präsent ist, Glaube und Zweifel. Ich habe eine Predigt von Martin Benz gehört, die hat mir mein Mann empfohlen. Die heißt Glaube, Grund zur Hoffnung oder zur Frustration. Und ich habe mich in der Predigt total wiedergefunden. Die hat drei Phasen beschrieben, drei Phasen im Glaubensleben, und zwar die erste Liebe, dann die Festigung des Glaubenssystems und dann Fremdeln mit dem Glaubenssystem. Und ich habe mich in der ersten Liebe total wiedergefunden, nämlich als 14-Jährige in der jungen Gemeinde, so unendlich viele Töpfe Spaghetti gekocht, mit dem Moped draußen rumgefahren, Einladungen verteilt, Rüstzeiten organisiert. Und ich glaube, meine erste Liebe ging sogar noch weiter, bis ich später Mutter wurde, mit Tragetuch in den KV gegangen bin, so leidenschaftlich einfach war, ne, für die Dinge, die grünen Liederbücher abschaffen wollte, nicht mehr 8.45 Uhr in Gottesdienst kommen wollte, so eine Spielecke in der Kirche, mehr Lärm in der Kirche, ich weiß, ich habe einfach gebrannt und es war Leidenschaft da. Und dann kommt man, sag ich mal, so ein bisschen in die Jahre, und das ist bei mir auch passiert, dann kommt familiär so einiges dazu, man verliert auch so ein bisschen Kraft, ne? Man wird älter, man wird in manchen Dingen resigniert, vielleicht auch manchmal ein bisschen wutig, und irgendwann kommt dann die Aussöhnung mit der ganzen Sache. Und in der zweiten Glaubensphase bin ich vielleicht nie richtig angekommen, aber ich will sie euch fairer halber trotzdem beschreiben. Und zwar ist das die Glaubensphase, wo man in einer Gemeinde ankommt, wo man sich mit den Glaubenssätzen identifiziert, mit der Bibelauslegung, mit der Lehre, wo man so ein bisschen zur Ruhe kommt, mitarbeitet, nicht mehr ganz so viel hinterfragt, die Dinge mehr als gegeben nimmt. Und es entwickeln sich so innere Überzeugungen und Lehrsätze, es bildet sich eine bestimmte Art zu glauben heraus, den Glauben zu leben. Es entsteht ein eigenes Glaubenssystem. Wie bete ich? Wie lese ich die Bibel? Wie lege ich die Bibel aus? Wie verhalte ich mich als Christ? Was finde ich gut? Was lehne ich ab? Und dieses Glaubenssystem gibt Halt, gibt Geborgenheit, gibt einen Rahmen, in dem ich mich sicher bewegen kann. Es schafft Verbundenheit mit Gleichgesonnenen. Ne? Also in einer Gemeinde finden sich meistens die wieder, die ähnlich glauben oder ihren Glauben ähnlich leben, ähnliche Überzeugungen haben, ähnlich die Bibel auslegen. Genau, und sich dann gegenseitig, sag ich mal, auch stärken und Sicherheit geben. Und es gibt viele Christen, die diese Phase lange oder ihr Leben lang haben, und es ist völlig okay und auch schön, weil für sie der Glaube sich stimmig anfühlt und sich das einfach erfüllend, das für die erfüllend ist. Und ja, ich habe die Phase nie so richtig gehabt. Ich bin so, sag ich mal, von der Leidenschaft war ich auch so immer ein bisschen im Fremdeln mit dem Glauben, mit dem menschlichen Glauben. Und Martin Benz sagt, wenn man so in dieser dritten Phase ist, dann setzt man seine Theologie oder sein Glaubenssystem, das man hat oder das die Gemeinde hat, in Bezug auf seine Biografie. Und wenn da irgendwie, wenn das nicht mehr passt, ne, oder wenn man merkt, ich habe gebetet und es ist nichts passiert, dann kommen halt automatisch Zweifel. Und ich glaube, das hat mich schon so ein bisschen mein ganzes Leben begleitet, weil ich komme ja aus einem nichtchristlichen Elternhaus und habe als 14-Jährige ganz oft gehört, wenn Gott wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, dann geht es durch die Betten. Also dann darf der eine mit und der andere nicht. Und das hat ja für mich bedeutet, dass die Hälfte meiner Familie in der Hölle landet. Und das war einfach furchtbar und es war total angstbesetzt. Und auf der anderen Seite gibt es Bibelstellen im Johannes, die sagen, wo Gott ist keine Angst. Und ich habe das ganz schlecht irgendwie ja, vereinbaren können und unter die Füße gekriegt und habe da auch jetzt noch keine gute Antwort gefunden. Ich habe viel gebetet, dass Familienmitglieder sich bekehren, dass sie heil werden. Und es ist nicht passiert. Im Gegenteil, es kam Neues dazu. Und ja, das ist auch was, wo ich sage, Gott, wo bist du? Und stimmt das? Du erhörst mein Gebet. Und ja, ich habe viele Zeugnisse gehört, wo Menschen gesagt haben, ich habe gebetet und es ist passiert. Und mein Zeugnis ist, ich habe gebetet und es ist nicht passiert. Was ist dann, wenn das so ist? Ja, womit ich auch immer schon so ein bisschen gehadert hat oder ein Problem hat, ich konnte Homosexualität zum Beispiel nicht als Sünde verurteilen. Ich habe mich da schon immer schwer getan. Ich habe eine Cousine, die eine Frau liebt und ich kenne ihre Biografie und ich kenne ihren Leidensweg und ich tue mich da einfach schwer zu sagen, das ist Sünde, was du machst. Und ja, das ist jetzt ein Thema, ne, was so theologisch erörtert wird. Es gibt mehrere Themen, wo ich sage, ich komme da einfach ins Zweifeln, wenn ich so meine Menschlichkeit mit den Bibelstellen so in Verbindung bringe oder wenn ich das abgleiche, wie soll es sein, was gibt die Bibel vor, wenn ich jetzt wortgetreu bin und was sagt aber mein menschliches Herz? Ja, in dem Sinne mag ich das Wort bibeltreu auch irgendwie nicht, weil ich festgestellt habe, dass bibeltreu sehr, sehr subjektiv ist. Also wir sind mit Artus, als er Konfirmand war, in verschiedenen Gemeinden gewesen, weil wir einfach wollten, dass er so ein bisschen einen weiten Blick hat für seine Unterschriften. Und wir waren zum Beispiel in Oelsnitz in der Seal Church, wir waren im Dom gewesen zur Silvesterandacht, das war jetzt nicht so ein Artus Seins. Und in Planitz waren wir in einer freien Gemeinde, in Göttingen mal in einer freien Gemeinde. Und die Menschen sind alle authentisch, aber die leben alle ihren Glauben anders. Die legen auf andere Bibelstellen Wert, die legen das anders aus. Die Atmosphäre ist anders. In der Seal Church zum Beispiel wird getanzt, während die singen. Und das war voll meins. Ich mag es, deswegen wollte ich auch die grünen Liederbücher abschaffen. Ich mag nicht so gern stillsitzen. Und ja, ich weiß nicht, ich frage mich oft, was ist bibeltreu? Also wenn ich Jesus treu bin, das verstehe ich, aber was ist bibeltreu? Was das Schöne an der Phase ist, ich habe, glaube ich, nachdem ich so resigniert und auch ein Stück wütend war, so eine Toleranz geschenkt bekommen, dass ich sage, das ist okay. Natürlich finden sich Menschen wieder, wenn sie Lieder aus grünen Liederbüchern singen, die getragen sind und die sehr alt sind. Und natürlich fühlen sich Menschen in einem Gottesdienst wohl, wo die Liturgie gesungen wird und wo man sich wenig bewegt. Und es ist total okay. Aber die Frage ist immer, ist es mein Weg? Und ist es meine, also ist es mein, wie soll ich sagen, finde ich da Gott wieder, ne, für mich? Ja, das sind alles so schwierige Fragen, die mich in den letzten Jahren bewegt haben und wo ich auch noch wirklich nicht auf alles eine Antwort gefunden habe. Was ich vielleicht gefunden habe, ist so ein Friede, dass es einfach okay ist, wie ich bin, dass Gott der Liebhaber meiner Seele ist und dass es auch okay ist, dass ich Glauben anders empfinde, vielleicht auch anders leben will und dass es okay ist, dass andere Menschen das auch wiederum anders tun. Darf ich sagen, dass mir der Ausspruch gefällt, ich nehme die Bibel ernst, aber ich nehme sie nicht wörtlich. Weil irgendwie haben wir als Jugendliche gelehrt bekommen, wir sollen die Bibel wörtlich nehmen, aber ich komme da total in Widersprüche. Also dann dürfte ich zum Beispiel als Frau jetzt schon mal nicht hier vorn stehen, weil Paulus das nicht so gut findet. Und ja, in der Bibelstelle, wo er sagt, ne, die Frauen sollen nicht lehren, auch sagt, sie sollen mit Schamgefühl still sein, sich bedeckt halten. Also wenn ich meine zwei Mädels jetzt angucke, das ist total nicht denen ihr Bild von sich selber und zunehmend auch nicht meins. Das war vielleicht früher, habe ich eher gedacht, ja, ich soll mich meinem Mann unterordnen. Mache ich ja auch. Nee, aber versteht ihr, das ist so ein Zwiespalt, so eine Ambivalenz. Und wenn ich aber sage, ich nehme die Bibelstelle ernst, dann weiß ich, dass diese Bibelstelle meint, das Äußere ist einfach nicht so wichtig wie meine innere Einstellung zu Gott. Ne? Dann nehme ich diese Bibelstelle ernst. Und wenn ich sie wörtlich nehme, bringt es mich halt in Zwiespalt. Und mich davon zu lösen, zu sagen, ich habe eine Freiheit im Glauben. Ne? Und wenn das Wort zu mir spricht, dann spricht es zu mir so lebendig und zu Anton anders. Ne? Das ist eben so. Und Gott, in dem Sinne begegnet uns Gott menschlich, weil er erreicht uns durch unsere verschiedenen Biografien eben nicht auf dem gleichen Weg und eben auch nicht durch dieselben Worte. Ja. Natürlich habe ich die Wahrheit jetzt auch nicht für mich gepachtet. Ne? Ich wollte euch nur so ein Stück Einblick geben, was mich zu dem Thema bewegt. Ich bin immer noch auf der Suche und weiß, dass das, was ich jetzt erkannt habe und worüber ich auch Frieden gefunden habe, erstmal nur ein kleines Stück ist und dass ich das große Ganze nicht erfassen werde hier auf der Erde. Dass es immer eine Suche ist und dass Gott sagt, wer sucht, der findet. Das finde ich schon mal sehr tröstlich. Und sehr großen Trost finde ich auch in der Bibelstelle bei der Kreuzigung, wo der eine Verbrecher quasi in der letzten Minute sagt, Jesus, gedenke meiner, wenn du im Himmelreich bist. Und Jesus sagt zu ihm, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also ich finde das so total tröstlich, weil er hat so nur eine kleine Erkenntnis gehabt und das sogar noch in der letzten Minute seines Lebens. Und die Erkenntnis war wirklich, ne, wenn man sein ganzes Leben betrachtet, die war wirklich gerade noch so und mini klein. Und Jesus hat trotzdem gesagt, ich versichere dir, dass du noch heute mit mir im Himmel sein wirst. Und das finde ich schön. Amen.
Jetzt die spannende Frage, ist es gut, wenn man der Erste ist oder ist es gut, wenn man die Letzte ist, die etwas sagt? Es könnte natürlich jetzt geschehen, wäre mein ehemaliger Deutschlehrer da, der am Ende meiner Ausführungen drunter schreiben würde, Marion Demer verfehlt. Ich habe die Jenny gehört, ich habe die Yvonne gehört und muss sagen, dopp. Über mein eigenes kann ich nicht urteilen, aber vielleicht findet doch es euer Zutun und eure Gnade. Zweifel im Glauben. Möglich, unmöglich, erlaubt, erwünscht, erhofft oder undenkbar von zweifelhaftem Ruf, eine Sache des Unmöglichen, der Verschwiegenheit. Kann und soll darüber gesprochen und diskutiert werden oder besser jeglichen Zweifel unter den Teppich kehren, für sich behalten und im stillen Kämmerlein darüber nachdenken. Jeder, der glaubt, wird auch mit Zweifeln zu tun haben. Und schauen wir uns doch um. Wenn wir ehrlich zu uns sind, so haben wir doch angesichts der aktuellen Lage in dieser Welt, ja auch in unserem Land, schon oft die Frage gestellt, wie lange schaut sich Gott das noch an und vor allem, was vielleicht noch dringender ist, warum lässt Gott das erst zu? Bei mir entstehen da schon Zweifel. Lesen wir nicht immer wieder in der Bibel von einem auf Verständnis bedachten, Gerechtigkeit liebenden und Frieden stiftenden Gott? Aber wie bringe ich das in Einklang mit dem Krieg in der Ukraine, den Konflikten in Nahost und den auch in unserem Land um sich greifenden Hass und der Angst vor den Veränderungen, die sich fast jeden Tag ergeben? Hat uns Gott verlassen? Oder sind wir von Gott verlassen? Oder noch anders ausgedrückt, haben wir Gott verlassen? Hat seine Zusage, alle Tage bei uns zu sein bis an der Weltende, seine Gültigkeit, seine Verheißung verloren? Wer ist schuld? Wir, die wir nicht immer nach den Geboten Gottes handeln und leben? Oder Gott, der einfach einmal die Nase so richtig von uns voll hat, wenn ich das einmal so salopp sagen darf? Wir haben 10 Gebote von ihm bekommen, die uns als Leitfaden für unser Leben dienen sollen. Klar formuliert, alle Bereiche des Daseins inbegriffen, leicht zu verstehen und problemlos in die Tat umzusetzen. Sie sollen und müssen von uns nur angewendet werden und im alltäglichen Leben praktiziert werden. Die Gebote und Verbote von staatlicher Seite umfassen mehrere Seiten, und ob da alles so verständlich ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber dann ist mir doch Folgendes in der Bibel aufgefallen. Eigentlich befinden wir uns mit unseren Zweifeln in guter Gemeinschaft. Wie war es denn bei Petrus? Die Jünger waren in einem Boot auf dem Meer. Jesus kam zu ihnen über das Wasser gelaufen. Aber als Petrus es ihm gleichtun wollte, begann er zu sinken, als der Blickkontakt mit Jesus unterbrochen ist. Thomas, da war heute schon mal die Rede davon, ist wohl der bekannteste Zweifler, den wir kennen. Auch er konnte erst glauben, als er sich persönlich bei Jesus von den Wunden überzeugen konnte. Dabei waren aber Petrus und sowohl auch Thomas lange mit Jesus unterwegs. Wie viele Wunder wird Jesus in dieser Zeit getan haben? Dennoch kommen auch ihnen Zweifel an der Kraft und Größe ihres Herrn. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Wie geht Jesus mit den Zweiflern um? Und das ist geradezu unglaublich. Er sagt nicht zu ihnen, stell dich nicht so an. Er sagt nicht, reiß dich zusammen. Und er sagt auch nicht, wie kannst du nur? Nein, Jesus begegnet den Zweiflern liebevoll, er nimmt sich Zeit und macht ihnen keinen Vorwurf. Im Gegenteil, er regt zum Nachdenken an. Die Zweifel werden in der Begegnung mit Jesus aus dem Weg geräumt. Durch die Erfahrungen mit dem lebendigen Gott wird das Vertrauen größer als das Zweifeln. Das macht Mut und schenkt auch ein wenig Gelassenheit. Aber auf alle Fälle erzeugt es kein schlechtes Gewissen. Wir befinden uns ja in guter Gesellschaft. Weder Petrus noch Thomas wurden damals von Jesus abgewiesen. Im Gegenteil, ihnen galt dann ganz besonders die Fürsorge und Aufmerksamkeit. Stück für Stück werden Zweifel ersetzt durch die Gewissheit, getragen zu sein. Das lässt auch uns in der heutigen Zeit hoffen. Zweifel sind angebracht, dienen zum Nachdenken, lassen uns auch einen Blick hinter die Kulissen werfen und regen zum Gedankenaustausch an. Letztendlich sind Zweifel so kleine Nadelstiche in unseren Glauben. Sie durchlöchern ihn. So heilsam diese Nadelstiche in der Medizin sind, wie zum Beispiel bei der Akupunktur. Erst schmerzhaft beim Einstechen, führen sie anschließend zur Linderung der Schmerzen. So ist es auch mit unseren Zweifeln. Erst sind wir ratlos, unsicher und fragend. Aber am Ende des Prozesses haben wir neue Erkenntnisse gewonnen und sind tiefer in den Glauben eingedrungen und verwurzelt. Stehen auf einem Fundament, das trägt und hält. Wichtig ist nur, dass wir nicht verzweifeln. Schließen möchte ich mit Worten vom Psalm 13. Er trägt den Untertitel Hilferuf eines Angefochtenen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Amen.